Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Episode des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute wieder einmal über die Game of Thrones Prequel-Serie A Knight of the Seven Kingdoms. Und ich begrüße meine Mitreiter und Mitstreiter im Remote-Studio bzw. Studio, den lieben Adam. Moin.
Ahoi, hoi.
Und den lieben Bjarne. Hey.
Hi ho, hi ho.
Wir bräuchten eigentlich.
Stimmt, hi ho. Bester Song.
Wir bräuchten eigentlich wieder neue Schilder, finde ich, irgendwie, und neue Wappen oder sowas, oder?
Was machst du drauf?
Ich hatte ja immer, wer sich erinnert, beim alten Game of Thrones Podcast, eigentlich die Äpfel. Aber ich finde die Fossaways ja nicht besonders sympathisch, die wir jetzt gesehen haben in der Pilot-Episode. Ich glaube, ich will ein neues Sigil haben. Und ich glaube, ich werde mir mal bis zur nächsten oder übernächsten Folge mal Gedanken machen. Oder wisst ihr schon, was ihr da drauf haben werdet?
Nee, das muss ich mir auch erst gut überlegen. Da brauche ich auch eine Woche.
Darf man Bären oder Doggos nehmen oder sind die schon vergeben irgendwo?
Was sagtest du, Adam? Sorry?
Bären oder Doggos, sind die schon vergeben? Kann man die drauf machen?
Aber ist es nicht hier vielleicht, was war das, The Mountain und the Dog, Legain? Ich glaube, das ist nicht so geil, oder?
Ah, okay. Aber noch vor denen wahrscheinlich in der Game of Thrones Chronologie, oder?
Ja. Das stimmt, du könntest noch der gute Dog sein.
Good Dog.
Genau, wir werden auch am Ende der Episode natürlich darüber berichten, welche Schilde wir alle sehen beim Turnier. Also sei es, dass wir da natürlich eine Blume sehen, die wir kennen, oder natürlich auch einen Fisch. Da werden wir aber am Ende der Episode dazu kommen. Wir besprechen die zweite Episode, Heart, Salt, Beef, auf Deutsch das Vermächtnis. Und ich habe sogar bei HBO Max die deutsche Synchro mal mir angehört. Habt ihr das schon mal reingeluschert?
Nee, ist die gut?
Ich tatsächlich noch nicht, nee.
Ich war ein bisschen enttäuscht, denn ich fand es leider doch, dass die Stimmen nicht so ganz gut getroffen waren. Also vielleicht auch die, die es auf Deutsch sich anschauen. Hört mal in die englische Originalsynchro, denn Egg hat einfach eine so viel niedlichere Stimme im Original. Also der Schauspieler ist einfach so niedlich und ich finde im Deutschen ist es nicht ganz so süß. Und ich finde leider auch, dass sie Dank einen Tick zu alt besetzt haben, weil wir wissen ja auch in den Büchern, er ist ja eigentlich noch viel jünger. Also er ist ja eigentlich ein Teenager, Dank. Und ich finde schon, ja, also was sehe ich, 16, 17 oder sowas. Und ich finde jetzt natürlich durch den Schauspieler hier, der ja 27 ist, wirkt er schon etwas älter. Und ich finde gerade so diese Naivität und so kommt natürlich noch ein bisschen besser, wenn er jünger wäre. Und gerade wenn die Stimme dann irgendwie klingt wie 40, dann finde ich das ein bisschen schade.
Aber ich liebe auch seinen Akzent oder Dialekt sehr, also den von Peter Cleffey. So, ist das irisch oder sowas in der Art? Ich glaube, ne?
Ich glaube, er ist Schotte, oder? Ich weiß es gar nicht. Sogar. Oder doch, Ire?
Hä?
Nee, ich glaube, du hast recht, Ire. Wo spielen
Am Ende
Sie?
Ist er Waliser.
Ja, oh Gott. Wo spielen Sie nochmal Rugby? In Irland, ne? Oder in Schottland? Oder in beidem?
Wahrscheinlich in beiden. Aber ich glaube, er ist irischer Rugby-Spieler gewesen früher.
Okay, genau. Also das Vermächtnis Heart, Salt, Beef, wieder mal unter der Regie von Owen Harris und geschrieben von dem Showrunner Ira Parker. Ach Gott, heute. Und geschrieben von dem Showrunner Ira Parker und Aziza Barnes.
Warum denn das Vermächtnis eigentlich? Also warum nicht Dörrfleisch oder so? Das finde ich irgendwie voll abwegig von dem Originaltitel.
Fand ich am Anfang auch, aber am Ende, die letzte Szene.
Ja, stimmt.
Ne, wenn er wieder in das Beef beißt, natürlich, dann sagt er, ne, das ist, ich bin das Vermächtnis sozusagen von Sir Arlen. Deswegen finde ich, macht das schon ein bisschen Sinn. Wir haben aber auch Fragen bekommen, beziehungsweise Bjarne, du hast dich ja auch mit der Pferdefrage auseinandergesetzt. Welche Pferde sehen wir da? Wie heißen die Pferde und wofür sind sie gut?
Genau, wir haben drei Pferde. Eins ist schwarz, eins ist weiß, eins ist braun. Und das Schwarze, das wird ja auch nie geritten. Das läuft immer so nebenbei her, wie wir sehen. Das ist einfach aus dem Grund so, weil das wirklich nur in der Schlacht geritten wird. Das ist so ein ganz tolles High-Maintenance-Pferd, was so nicht normal geritten werden will. Und deshalb spart man sich das auf. Und das ist dementsprechend auch Danks wertvollstes Pferd, was er von seinem Mentor Sir Arlen geerbt hat. Und die anderen beiden Pferde, die dürfen auch normal geritten werden. Dann wäre einerseits das Weiße, Sweetfoot heißt das, was ja leider in dieser Folge, ja, dazu kommen wir dann noch. Und das andere, das Braune, das heißt Chestnut. Und das ist einfach auch ein gutes Pferd, aber das ist zum Beispiel ein bisschen älter schon als Sweetfoot. Vielleicht, wenn man sich dann auch fragt, warum man nicht das Braune verkauft hat, ist das einfach der Grund, weil das weniger wert ist. Ist quasi das, was am wenigsten wert ist auf dem Pferdemarkt.
Oh. Und ich glaube, das Streitross heißt Thunder.
Thunder, genau, ja.
Ja, super. Adam, beantwortet das deine Frage nach den Pferden?
Ja, ein bisschen schon.
Die neue Episode öffnet aber mit etwas anderem Großen. Und ich war not amused, weil ich dachte, es kann nicht wahr sein, dass die erste Episode mit irgendwie ich habe Durchfall und Scheiß aus dem Busch und die zweite Folge mit so einem riesigen Dong eröffnet. Ich weiß nicht, ich brauche dieses Klamaukige nicht bei Game of Thrones. Wie ist es euch dabei gegangen? Habt ihr gelacht oder nicht?
Also wir haben hier die ersten beiden Folgen ja zusammen auch im vollen Saal da gesehen, bei der Weltpremiere, und da haben, glaube ich, viele gelacht, und ich glaube, meine Reaktion war auch erstmal so, ho, 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 was da los? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall die gewünschte Reaktion, die es da gibt, und das schürt natürlich die Aufmerksamkeit darauf. Also Game of Thrones hatte ja, glaube ich, schon in der Serienlaufzeit viele Floppy Dicks, und hier haben wir jetzt halt so eine Seeschlange oder so, keine Ahnung, die dann irgendwie Morgenurin ablässt.
Ach, ja, Also ich habe die Folge sehr spät schauen wollen, da war ich schon recht müde, und als ich das gesehen habe, habe ich einfach wieder zugeklappt, den Laptop, und es auf den nächsten Tag verschoben. Ich war irgendwie auch ein bisschen verwirrt, und ich hoffe einfach, wie Hannah gerade schon gesagt hat, dass wir jetzt nicht jede Folge sowas am Anfang unbedingt haben müssen. Also wenn das der Humor vom Showrunner Ira Parker ist, dann hoffe ich, dass er sich noch ein bisschen Hilfe sucht, weil das ist schon ein bisschen cheap. Er beschreibt es natürlich auch in dem Inside the Episode, was HBO immer veröffentlicht, so dass er gesagt hat, sie wollten einfach Arlen irgendwas Cooles geben, irgendwas, was ihn so ein bisschen als Charakter aufbaut, weil sie halt sonst in der Folge natürlich auch so viel schlechter über ihn reden und auch viele Sachen passieren, die so ein bisschen für sein Vermächtnis schlecht sind. Aber da hätte man sich auch irgendwas Besseres ausdenken können, glaube ich.
Ich finde, wir sehen aber auch ja von Arlen noch ein bisschen mehr, ne? Jetzt in diesem kleinen Rückblick, ne? Der hat ja sehr viel getrunken, sehr viel Frauen war interessiert. Er hat aber auch, sag ich mal, Geld, ne? An ärmere Leute da aus dem Dorf gegeben. Und wir erfahren auch in einem Dialog, dass er seinen Neffen verloren hat in dieser großen Schlacht von dem, ich glaube, Rotgrasfeld heißt es auch auf Deutsch, also Redgrass Field. Und das dann erst auch dank der neue Knappe von ihm wurde. Also da haben wir doch so ein bisschen auch was erfahren. Und ich finde ja auch, wenn die beiden so im Regen unter dem Baum sitzen und sich gegenseitig wärmen und ne, das Hard-Salt Beef essen, er wirkt ja auch sehr sympathisch.
Ja, aber wenn gesagt wird, wir sehen ja, dass er so ein bisschen, sagen wir mal, auch sich mit Frauen vergnügt, da wird ja gesagt, dass er keine Kinder bekommen hat, oder? Da kann man sich ja auch gar nicht so sicher sein, ob das dann so die Wahrheit ist, oder?
Ja. Ist halt nur die Frage, welche Konsequenzen das hätte, weil er eben jetzt ja auch kein Ritter ist, der großen Eindruck hinterlassen hat. Also selbst wenn er dann, wie nennt man das, so uneheliche Kinder hat, dann ist es wahrscheinlich auch völlig egal für die Geschichte von Westeros.
Okay. Genau, er hat ja nichts auch zu vererben, Adam, ne? Also wenn er jetzt da irgendwie ein Kind zeugt, reitet er weiter, er ist ja ein Hedge Knight, ne? So böse das klingt.
Ja, er hat einfach sein Leben genossen und deshalb vielleicht auch keine großen Turniere gewonnen. Er einfach wirklich eine gute Zeit stattdessen hatte, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Also er war offensichtlich recht glücklich.
Und ich finde auch krass in diesen Rückblicken, dass wir auch sehen, wie viele Verwundungen er hat. Ne? Also sein ganzer Körper ist übersät mit Narben, wenn er da aus dem Haus kommt. Wenn man nicht nur auf seinen Schlong guckt, sondern auch mal hochguckt, hat er ja auch eine Verletzung am Arm. Also das ist halt schon auch einfach, wie brutal auch dieses Leben natürlich ist als Hedge Knight.
Genau, das ist auch eine kleine Buchänderung. Dort im Buch, da stirbt er wirklich, soweit man das aus Danksicht beschrieben hat, an so einer Art Erkältung oder so. Oder er wird halt von so einem Fieber dahin gerafft. Und da wird jetzt, glaube ich, ziemlich klar impliziert, dass es halt diese Wunde am Arm ist, die sich irgendwie infiziert hat. Und was halt auch so bitter war in so früheren Zeiten, dass man wegen jedes Kratzers eigentlich sterben kann.
Ja, das Kommentar von Egg diesbezüglich ist, er war irgendwie ein Scheißritter, weil keiner ihn kennt. Fand ich auch ziemlich hart. Wir sehen auch, dass Dank, der ja auch zu anderen Rittern wieder geht, um da seine Erlaubnis zur Teilnahme am Turnier zu bekommen, auch zu einem Tyrell geht. Ich weiß nicht, Adam, ob du es gesehen hast, ne? Die große Blume der Tyrells sehen wir wieder auf der Brust. Und das ist Sir Leo Tyrell, auch einer der Champions des Turniers, Spitzname Longdorn, angeblich sozusagen der beste Lanzenstecher von Westeros und auch kein sympathischer Typ. Ich überlege gerade, also wirklich sympathische Menschen laufen auf dem Turnier oder Ritter laufen da eigentlich wenig rum.
Wenig, ja.
Er ist vielleicht der beste Lanzenstecher, aber nicht der größte. Das ist eindeutig sehr arm. Ich glaube tatsächlich, wenn Dank da so ein bisschen anders rangegangen wäre und diese Lords einfach gefragt hätte, wisst ihr noch, dieser eine Ritter, der, ihr wisst schon, wenn er das einfach zum Thema gemacht hätte, hätten sie sich, glaube ich, schon erinnert. Aber da ist er zu anständig.
Okay, ja, interessant. Aber dann auf einmal hören wir auch, dass sozusagen etwas Besonderes passiert beim Turnier, denn es reitet jemand herein. Adam, hast du sofort erkannt, wer sein könnte?
Ich glaube, an den Flaggen hat man es gesehen, dass die Targaryens sind. So. Und dann haben wir hier zwei Bros, glaube ich. Ne? Hand to the King, Hair to the Throne habe ich mir hier aufgeschrieben. Berichtigt mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Baelor Targaryen und Arryn Targaryen?
Ja, perfekt.
Wow.
Einer fehlt noch.
Einer fehlt noch, genau, ach, der wirklich? Bruder.
Hm. Ach so, ups.
Der Blonde, auch Arschlochbruder sozusagen.
Ah ja, okay, der Dude.
Genau, das ist Maekar, das ist der kleine Bruder von Baelor. Baelor mit den dunklen, kurzen Haaren. Und dann haben wir eben den Jungen, der auch so gemein zu Duck ist. Das ist Dank. Das ist Arryn, das ist der Sohn wiederum von dem Maekar.
Genau, und ich fand fast ein bisschen schade. Also ich fand, sie sahen toll aus. Auch die Kostüme natürlich wieder fantastisch. Aber so, ich war so ein bisschen perplex, dass Maekar, der ja eigentlich der jüngere Bruder ist von Baelor, dass er, finde ich, aber älter aussieht irgendwie. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen dieses Bruderverhältnis noch ein bisschen genauer zeichnen können.
Ja, ich glaube, das liegt wirklich an den Haaren auch, ne? Weil er hat ja diese silbernen Targaryen-Haare und die sehen dann aber eher so aus wie graue oder weiße Haare. Und sein Bruder, der ältere Bruder, hat halt die dunklen Haare, kann man vielleicht auch kurz sagen, dadurch, dass seine Mutter eine Martell ist. Also der damals herrschende König Daeron II., der hat eben das Königreich Dorne unterworfen, in dem Sinne, dass er einfach eine Dornische geheiratet hat, nämlich die Martell. Die Martells sind ja bekannt, so für ihre dunklen Haare, wie wir es auch bei Oberyn gesehen haben. Das hat sich hier halt auch beim Thronfolger so ein bisschen durchvererbt.
Genau, und wir sehen, ihr habt es ja auch schon genannt, ne, da gibt es natürlich auch den typischen Arschlochprinz, der gleich denkt, dass irgendwie Dank der Stallbursche ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man sozusagen die Szene einfach wiederholt wird, ne, dass auch Dank jetzt einfach für einen Stallburschen verwechselt wird und da natürlich auch sehr gut mit den Pferden umgehen kann. Und dann auch auf zwei White Cloaks trifft. Adam, weißt du noch, wer diese beiden White Cloaks sind?
Nee, ich weiß nicht mal, was White Cloaks bedeutet. Ehrlich gesagt, müsst ihr mir erklären, glaube ich.
Ja, die Kingsguard, das sind ja die Königsmit oder die Familienmitglieder des Königs beschützen oder eigentlich auch den König direkt. Und da sehen wir Sir Roland Craighall und Sir Donald of Duskendale. Das sind auch so Namen, die wir vielleicht schon mal in anderen Game of Thrones Serien auch gesehen haben, die auch in den Büchern immer mal wieder auftauchen. Und ich muss mich, also meine größte Frage bei der Szene ist vor allem, wie Hannah die Rüstung findet. Weil die Rüstung, die sind ja eindeutig anders als bei Game of Thrones später, aber auch bei Hot D. Wie fandst du das?
Ich fand sie super, Bjarne. Und zwar, weil wie gesagt, es sind ja White Cloaks. Also die Rüstung soll ja laut der Buchbeschreibung ja wirklich weiß sein. Und ich finde, jetzt ist sie richtig weiß. Und ich finde, es macht schon Sinn irgendwie im größeren Kontext, dass je nachdem, wer gerade König ist, ja auch seine Ritter mit anderen Rüstungen ausstatten kann. Ne? Deswegen fand ich, macht es schon Sinn, dass einfach unterschiedliche Rüstungsarten oder unterschiedliche Farben auch vorhanden sind. Sei es ein bisschen mehr Gold, sei es ein bisschen mehr Gelb oder ein bisschen mehr Braun oder sowas. Aber hier, finde ich, ist es sehr, sehr nah an der originären Buchbeschreibung, also der Game of Thrones Bücher, dass es halt wirklich eigentlich weiße Rüstungen sind, die natürlich jetzt sozusagen diese Purity, ne, und sie dürfen ja keine Ehefrauen nehmen, sie dürfen keine Länder besitzen. Ne? Das sind ja sozusagen die reinen Ritter, die nur für den Schutz des Königs da sind. Deswegen, ich fand es super gut. Und ich fand auch unten interessant, wie die geschnitten waren, wie variabel die waren. Ich hätte mir gewünscht, dass die beiden Ritter ein bisschen unterschiedlicher aussehen. Ich finde, die sahen sich derbe ähnlich.
Ja.
Also ich kann die nicht auseinanderhalten ungefähr. Aber insgesamt war ich sehr begeistert von den beiden.
Ich finde es auch cool, dass sie so diese Drachen-Features dort sehr betonen in der Rüstung mit so drachenschuppenartigen Elementen. Mm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt daran liegt, dass die Targaryens in dieser Zeit von Night of the Seven Kingdoms einfach keine Drachen mehr haben. Dass sie damit so ein bisschen noch mehr unterstreichen müssen. So, wir sind schon noch die Drachenleute. Nicht, dass ihr das vergesst, weil bei Hot D war das auf jeden Fall nicht so ausgeprägt. Und natürlich dann später bei Game of Thrones, als Robert Baratheon König war, haben sie die Drachensachen ganz rausgenommen, weil er natürlich mit denen nichts am Hut hatte.
Ah, das macht Sinn, ne? Dass ich überall noch viel mehr Schuppen irgendwie drauf tue, ne? Drachenschuppen.
Ja, aber ein bisschen.
Ich glaube, mein kleines Problem bei der Serie ist auch gerade, wenn ihr von all diesen Figuren sprecht, die ihr mit Namen ansprechen könnt, dann frage ich mich so als unbefleckter Zuschauer, wie wichtig sind diese Figuren alle? Oder sind es dann so One-Off-Auftritte jetzt so hier mal kurz und dann werden sie gar nicht mehr eine Rolle spielen? Also sollte man sich das irgendwie merken, dass der eine irgendwie Donald ist und der andere irgendwie, keine Ahnung was, Ronald? Oder so?
Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, Adam, jetzt gerade bei den White Cloaks, dieses, was Bjarne schon sagte, dass der eine halt eher so ein oder behauptet zumindest, der Sohn eines einfachen Crabfishers ist. Ja. Also ich glaube, das ist einfach mehr so für den größeren Kontext natürlich wichtig, weil wir immer wissen, dass Dank natürlich einfach irgendwie so ein bisschen zweifelt auch daran, ob er jetzt von niederer Geburt irgendwie eine Chance hat, da irgendwo was zu erreichen. Sei es irgendwie ein großer Ritter zu werden, sei es irgendwie dieses Turnier zu gewinnen. Und natürlich, ne, wird er sehr hellhörig, wenn er hört so, oh Gott, das ist jetzt nicht jemand aus einem reichen Haus, in Anführungsstrichen, sondern irgendwie halt der Sohn von einem Crabfisher, zumindest wie er eingangs denkt.
Ja, ich denke, es ist nicht super wichtig, dass du jetzt von den ganzen zweitrangigen Häusern das alles genauso überblickst. Ich glaube, das könnte dann später, wenn wir Turnierszenen haben, halt interessant sein, weil du dann auch so ein bisschen weißt, für wen du persönlich die Daumen drücken möchtest, wer so sympathisch ist und wer nicht so sympathisch ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, ich habe jetzt noch nicht weitergeschaut, nur in den Büchern wird das halt so gemacht, dass der kleine Egg halt auch andauernd so Information-Dumps gibt, weil er halt wirklich so ein super Nerd ist, was so Ritterturniere angeht, dass er dann halt immer wieder auch so Infos hier und da dir gibt.
Ja, merkt man ja auch in der Folge schon, dass er da sehr viel Wissen zu haben scheint. Ja,
das werden sie, glaube ich, gut nutzen.
Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass du einfach dir hier so die Prinzen vielleicht ein bisschen merkst. Ne? Also Baelor irgendwie gerade als Erstgeborener des Königs und Hand of the King, Maker sein jüngerer Bruder und vielleicht so die Söhne so ganz grob. Aber du kannst dir auch immer einen Stammbaum angucken, Adam.
Ja, ich brauche einen neuen Stammbaum für die nächsten Folgen.
Die Szene wird aber relativ leicht, finde ich, aufgebrochen, denn er sieht irgendwie eine Magd in so einer Tür verschwinden und er läuft ihr hinterher und auf einmal belauscht er sozusagen von den beiden Prinzen ein Gespräch. Und wir sehen sozusagen Baelor und Maker sich so ein bisschen darüber aufregen, dass sie jetzt eigentlich gezwungen wurden, von ihrem Vater, dem König, teilzunehmen an diesem Zirkus, wie sie, glaube ich, sagen. Und auf einmal sehen wir die Prinzessin auch. Denn das ganze Turnier dreht sich ja eigentlich um einen Geburtstag von dieser, was heißt Prinzessin, sorry, von der Tochter von Lord Ashford, die ja auch, sage ich mal, relativ gewitzt ist.
Das war so seltsam. Was hat sie gegen Dank? Warum sind alle so gemein zu Dank die ganze Zeit?
Ja, ich habe das Gefühl, man will nochmal verstärken, einfach wie elitär auch solche Turniere sind. Ne? Dass also die Lords sich da einfach zum Spaß irgendwie die Köpfe einschlagen. Und dass, wenn da jemand rumläuft mit so einem abgerissenen, sag ich mal, Umhang und irgendwie einem Seil als Gürtel, dass der einfach nichts wert ist.
Ja. Und vielleicht auch, dass Dank so ein bisschen wirklich ein zahmer Riese ist, weil er wirklich so zurückschreckt, auch vor diesem kleinen Mädchen, was droht, ihn zu schlagen. Also er ist, glaube ich, jetzt nicht so, der wirklich da super der harte Junge ist.
Ist sie nicht auch diejenige, die die Information verbreitet, dass die Söhne des Prinzen vermisst werden?
Genau. Also wir erfahren, dass die Söhne von Prinz Maker verschwunden sind, zwei. Mhm. Und sie sagt dann ja auch recht explizit so, ja, vielleicht sind sie tot. was sich Dank dann irgendwie auch merkt, was natürlich ein bisschen schwierig ist. Adam, kannst du dir schon vorstellen, wo die Prinzen vielleicht sind oder was es mit denen auf sich hat?
Weiß nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Mit den Informationen, die wir bis jetzt haben, glaube ich noch nicht so richtig.
Okay, ich glaube, dann werden wir auch nicht spoilern, Berne, oder?
Na, lieber nicht.
Wie fandet ihr denn hier die beiden, also Adam, wie fandest du denn Baelor zum Beispiel, der, sag ich mal, wie gesagt, der erste Thronfolger jetzt ist und eventuell ja auch neuer König werden wird? Fandst du ihn sympathisch oder eher unsympathisch?
Also das ist jetzt der eine, dem er die Geschichte von Sir Arlen erklärt, oder? Der erinnert sich daran an das gemeinsame Jousten und dann erzählt er ja auch so die Mythen, die ihm sein Ritter erzählt hatte, und da übertreibt der natürlich mit 7 Stangen, glaube ich, statt 4, die es dann tatsächlich waren. Aber an sich kam mir der Typ für so einen Prinzen sympathischer rüber als jetzt die Ritter, die wir davor kennengelernt haben, wo er es versucht hatte mit irgendwie Member-Mein-Ritter.
Was meinst du mit Member-Mein?
Na, erinnerst du dich an meinen Ritter?
Ach so.
Ja.
Ich dachte gerade, du meinst einen Ritter, sorry. Member mein, sorry. Ja, ich finde aber auch ganz interessant mit den 4 oder 7 Lanzen. Ich finde, wir wissen ja auch gar nicht genau, wer eigentlich sich falsch erinnert. Also erinnert sich, hat sich Sir Arlen falsch erinnert, weil er es irgendwie besser machen wollte, ne? Er brauchte 7 Lanzen. Oder erinnert sich vielleicht auch Prinz Baelor falsch? Oder gibt es falsch wieder, weißt du? Das finde ich immer ganz interessant. Genau wissen wir es ja nicht.
Ich glaube, dass sich der Baelor besser erinnert als dieser Hobo-Ritter, der die ganze Zeit betrunken durch die Gegend zieht.
Was?
Weil es ist schon krass, dass Baelor das weiß. Das soll uns, glaube ich, auch viel über den Charakter sagen, dass er einfach wirklich, ja, einfach ein guter Kerl ist, wirklich ein anständiger Kerl, der auch im Vergleich zu den anderen Lords und Rittern, die wir bisher gesehen haben, einfach auch einen Dank von Beginn an ernst nimmt. Er spricht ihn ja sogar als Sir an. Das macht ja sonst irgendwie niemand, außer um Dank vielleicht zu verarschen. Aber er respektiert das. Dank ist ein Ritter, egal wie er ausschauen mag. Und das finde ich einfach cool. Und ich glaube, die Serie will uns Baelor einfach sehr sympathisch machen. Im Vergleich vor allem auch zu seinem Bruder Maker, der selbst dort gegenüber Lord Ashford. Also man muss über die Ashfords, glaube ich, wissen, das ist einfach wirklich eher so ein C-Klassenhaus in Westeros. Das ist jetzt nicht sowas wie die Tyrates oder so, die Targaryens dann vielleicht auch ernster nehmen. Und er ist ja auch relativ respektlos gegenüber Lord Ashford und wundert sich auch, was sie da überhaupt wollen bei irgendeinem drittklassigen Turnier. Und auch da wahrscheinlich der Punkt, die Targaryens müssen einfach irgendwie ihren Stand wieder festigen im Volk und müssen dementsprechend auch bei so Turnieren präsent sein, auch wenn sie da keinen Bock drauf haben, weil sie ja gar nicht mehr die Macht der Drachen haben. Also sie müssen jetzt auch ein bisschen politischer denken, vielleicht als früher.
Ja, das finde ich auch ganz interessant. Ne? Wenn du keine Atombombe mehr hast, ne, musst du wieder sozusagen irgendwie ne, mit dem Volk in Kontakt treten oder zumindest mit den Lords.
Ja.
Stimmt. Und dass er ein guter Dude ist, verdeutlicht ja auch, dass er ihm das Pferd zurückgegeben hat und seine Rüstung und von ihm keine Gebühr abgezwackt hat. Ne? Also ich meine, ist ja auch nicht selbstverständlich wahrscheinlich. Ja.
Das stimmt natürlich auch. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass bei diesen Tourneys natürlich für ärmere Ritter das natürlich eine Wahnsinnswagnis ist. Ne? Also gerade für Dank, ne? Wenn er alles, also er könnte alles verlieren, de facto.
Ja. Was ich cool bei der Szene fand, ist, dass sie auch vom Dialog her quasi 1:1 aus dem Buch ist. Also wirklich, da sind ganz viele Originalzitate in dem Gespräch von Baelor und Dank, die teilweise auch wirklich mit zu den stärksten aus der Vorlage gehören.
Nee, also wir erfahren das, wie Adam schon sagte, ne? Er erinnert sich, er darf sozusagen teilnehmen, der rotzende, wie heißt das, Tourneymeister steht auch im Hintergrund und nickt. Und bevor er dann geht, wird aber noch erwähnt, dass er natürlich sein Schild neu bemalen muss, denn er ist ja kein Blutsverwandter von dem Ritter von Pennytree und muss also ein neues Wappen auf sein Schild malen lassen.
Darf ich noch eine Sache kurz zu dem Tourneymaster sagen? Der heißt ja Plummer. Das finde ich nämlich auch cool, wie sie das darstellen, weil das letzte Mal, wo Dank den allein getroffen hat, hat er so eine dicke Hose gehabt und wie du schon gesagt hast, da so rumgerotzt und so. Und jetzt, wo halt höher gestandene Leute dabei sind, hat er halt, also ist er wie so ein kleines Reh. Ganz scheu, hat kein Wort gesagt. Es zeigt einfach nochmal so dieses ganze System von nach oben buckeln, nach unten treten, was einfach mega präsent ist dort.
Genau, die nächste Szene spielt dann wieder im Zelt bei der Puppenspielerin. Und habt ihr gesehen, was für ein Stück diesmal aufgeführt wird? Beziehungsweise worum es darin geht?
Ich weiß nur noch Feuer und Pollen. Aber das Stück habe ich mir nicht gemerkt.
Das Stück heißt, glaube ich, Florian the Fool. Das haben wir auch schon mal, wenn ich mich nicht irre, bei Game of Thrones gesehen. Zumindest wurde es auch thematisiert. Das war das Lieblingsstück von Sansa. Und ich finde es auch sehr schön, weil einfach diese Grundaussage so schön ist, dass jeder Mann oder jeder Ritter am Ende einerseits ein Clown sein kann, aber auch ein Held, ein Ritter, irgendwie beides gleichzeitig, je nach Situation und trifft natürlich auch perfekt auf Dank zu, aber eigentlich auch auf alle anderen Ritter, die dort sind, weil selbst so ein Manfred Dondarrion oder so, den wir schon kennengelernt haben, der ist ja auch irgendwie ein alberner Kerl, wenn man den da sieht, wie der da Party macht und so oder natürlich auch Lyanna Baratheon, The Laughing Storm, das sind alles große Ritter, aber auch große Clowns. Was denkst du, Hannah?
Das stimmt. Und sie erweitert das Zitat ja auch noch, was Frauen betrifft, ne?
Genau,
alle stimmt. Männer sind Ritter und alle Männer sind Narren, ne? Was Frauen betrifft. Also finde ich auch ein wahnsinnig schönes Zitat, was auch, glaube ich, nicht unwichtig ist, genau wie du sagst, wo das so universell ist in dem Zusammenhang. Wir erfahren aber auch, dass sie also diese Puppen bemalt, diese großen Puppen, und er natürlich dann auch recht schnell drauf kommt, so, hey, kannst du mein Schild bemalen? Und mit was eigentlich? Und ja, im Gegensatz zu uns fällt beiden recht schnell ein, wie dieses Schild aussehen soll. Adam, weißt du noch, wie das Schild beschrieben wurde, was sie malen soll?
Oh Gott, Ulmen, glaube ich, waren da zu sehen, oder? Ja, ich weiß gar nicht, darf sich da wirklich jeder frei aussuchen, was da drauf kommt? Oder wie ist, also ich meine, könnte ich mir jetzt auch ein Fantasiewesen ausdenken und sagen, das ist der Kraken oder sowas und das dann da drauf machen?
Natürlich,
oder muss irgendwas?
Es gibt doch den Kraken
sein?
Und wir hatten doch auch hier den Magic Shit Mario, das Kraken. Einhorn.
Ich würde halt keinen Drachen drauf tun, glaube ich. Ich glaube, das könnte nach hinten losgehen.
Eisspinnen oder so. Ja. Wie war das?
Es wäre natürlich gut, wenn es irgendwie Bezug zu dir hätte, ne? Oder wenn es für dich auch eine Bedeutung hat. Und das entwickeln sie ja gerade dann hier.
Ja.
Ja. Er gibt dir ja auch wieder so Trinkgeld, schmeißt dir so eine Münze über, wo ich mich dann auch wieder gefragt habe, was jetzt diese Münze wert im Vergleich zu den anderen Münzen, die er hat. Aber ich glaube, da kommen wir gleich zu einer späteren Stelle nochmal en Detail zu. Aber war wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, okay.
Ich finde aber auch ganz schön, ne, dass er natürlich den Sonnenuntergang erwähnte, ne, weil das Sir Alan sehr mochte und natürlich dann die Ulme, Adam, genau wie du sagtest, und die Sternschnuppe, ne, die wir in der letzten Folge gesehen haben, für das Glück, was alles ihm gehört.
Habt ihr zwischen Dank und Tenzel was gefühlt? Also auf jeden Fall von seiner Seite, ich glaube, daran besteht kein Zweifel, aber auch rückwirkend von ihr?
Gute Frage. Also sie ist vielleicht nicht so, also die Prostituierten in der vorherigen Folge waren, glaube ich, abgeneigter oder ausnutzender. Und bei ihr finde ich das tatsächlich ein bisschen offener sozusagen. Ob ich da jetzt irgendwie schon Spark oder Chemie gespürt habe, weiß ich tatsächlich nicht. Aber zumindest ist jetzt keine offene Ablehnung, würde ich sagen.
Also ich habe schon so ein bisschen was gespürt. Also ich glaube, ne, sie sagt ja auch, dass sie eigentlich Tenzel Too Tall, ne, genannt wird als Spitzname, wenn er sich vorstellt als Sir Duncan the Tall. Dass sie natürlich auch relativ groß ist. Und ich glaube, sie merkt schon, dass da einfach ein Ritter in Anführungsstrichen ist, der an ihr interessiert ist, der natürlich nicht besonders ritterlich aussieht momentan. Aber ich glaube, sie findet das schon ganz nett. Und auch wenn er dann sagt so, ne, ja, du bist nicht so groß für, ne, und er dann nicht weiterspricht und sie dann fragt, ja, für was denn? Und Egg ihm da irgendwie beistehen muss fürs Puppenspielen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nett. Ich glaube, es ist ja auch nett, weil er sich ja auch, wie ihr sagtet, auch nett benimmt. Wir können uns ja vorstellen, wenn da diese ganzen Arschloch-Ritter rumlaufen, die werden sich garantiert nicht so höflich und respektvoll gegenüber Tenzel benehmen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall hilft ihm Egg da in dieser peinlichen Situation sehr gut.
Kleiner Wingman.
Also so. Richtig.
Genau. Er vergisst dann natürlich auch am Ende wieder sein Schild abzugeben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er gibt sein Schild dann natürlich an Tenzel, die es bemalen soll, läuft nachher aber weiterhin mit einem Schild rum.
Ah, echt? Okay. Das ist echt ein Anschlussfehler.
Also wer weiß, ne? Vielleicht hat er ein Ersatzschild. Das Schild ist komischerweise auch sozusagen blank, also ist eher so schwarz. Ich weiß nicht genau, ob dann vielleicht digital da irgendwie schwarz draufgepackt wurde, ob er ein Ersatzschild hat, einfach damit er mit dem Schild rumläuft. Aber ihr könnt gerne nochmal drauf achten. Das ist echt so ein bisschen, das, ich weiß nicht, ob
nee, ich habe auch gelesen, Continuity Error ist da, ja.
Ob sie die Szenen einfach, ne, durcheinander geschnitten haben. Ne? Das hätte ja auch sein können, dass vielleicht die Tenzel-Szene eigentlich später kommen sollte. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, sie hätten ja ein Pferd oder irgendwas davor machen können, was da so verdankt läuft oder irgendwas. Aber gut.
Es könnte ja auch sein, dass sie dann später wieder wie bei Game of Thrones, ne, die Starbucks-Cups irgendwie noch nachträglich entfernen, ne? Wer weiß. Aber ja, das fand ich ganz, ganz süß. Dann sehen wir eine recht lustige Szene mit einem Tauzieh-Wettbewerb, wo natürlich Dank und Egg auch mit reingezogen werden. Natürlich vor allem Dank, weil er besonders stark ist vom Laughing Storm. Dem Baratheon. Und wir hatten ja auch ein Interview mit Ira Parker, dem Showrunner, und er meinte, es wäre so witzig gewesen, irgendwie pack einfach einen Seil irgendwie in eine Menge von Männern im Schlamm und sie werden auf jeden Fall Tau ziehen. Und sie wollten eigentlich beim Dreh das sozusagen eher stellen und im Endeffekt wurde da ein richtiger Tauzieh-Wettbewerb draus, der irgendwie viel rabiater geführt wurde, als alle irgendwie geplant hatten. Und ich finde, man sieht es irgendwie. Es sieht relativ echt aus, finde ich. Hat es euch gefallen?
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Egg eigentlich da so vorne dran ist. Natürlich wahrscheinlich wegen der Größenverhältnisse oder so. Aber was soll er da vorne schon ausrichten, als würde der jetzt da irgendwie die Leute darüber ziehen? Das fand ich irgendwie ganz witzig, wie das irgendwie da organisiert war.
Aber ich fand das eigentlich ganz niedlich, wie er sich auch so ranhängt an das Seil. Und wie du sagst, Adam, er ist ja nicht relevant, ob der jetzt da ist oder nicht. Ist eigentlich auch wurscht.
Ja, es zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die wahre Arbeit halt wirklich auch von Dank und vielleicht noch zwei, drei anderen gemacht wird, weil auch der Leine, der haut ja dann mal zwischendurch ab, weil er was trinken will, stellt dann vielleicht auch so ein bisschen die Verhältnisse dar in Westeros, wie der Adel so das Volk an der einen oder anderen Stelle ausbeutet, selbst das Leben genießt und die halt ackern lässt und so.
Klopft ihm auch noch auf dem Hintern, ne? Habt ihr so ein bisschen Gay-Vibes von dem Laughing Storm mitbekommen?
Ach, der ist bi-curious gewesen, glaube ich.
Der ist auf jeden Fall flamboyant.
Würde ich auch sagen.
Aber beste Szene für mich in der ganzen Folge, muss ich sagen. Und ich finde es cool, dass es eben auch eine ist, die dann anscheinend so durch Zufall entstanden ist. Ne? Da entsteht dann die echte Magie, wenn man dann irgendwie mal so ein Seil hinlegt und irgendwas passiert. Und natürlich auch wieder Leine, mein absoluter MVP bisher.
Ja, ich hatte auch gelesen, das fand ich ganz interessant, dass bei diesem Hochwerfen, ne, wenn sie dann siegen, wirft ja Dank sozusagen Egg einfach hoch so in die Luft. Wer bei einem sozusagen aufkommen, hätte sich Egg mit dem Auge wäre er auf die Nase gestoßen und hätte dann halt so ein kleines blaues geschwollenes Auge gehabt. Und das wäre wohl genau der Tag gewesen, wo George R. R. Martin am Set war.
Oh Gott. Naja, solange das Egg nicht springt, ist alles gut.
Oh, nee, sehr süß. Aber dann kommen wir ja auch schon zu der Szene bezüglich Geld und Pferden und Rüstung. Also wie in einem Computerspiel muss er natürlich noch bestimmte Dinge besorgen. Und zwar braucht er eine neue Rüstung, denn die Rüstung von Sir Arnold passt ihm natürlich nicht. Und sie soll 800 Stacks, glaube ich, ne?
Ja.
Kosten. Er bekommt sie aber für 600, wo ich mich fragte, habt ihr das Gefühl, der Rüstungsmacher hat sozusagen Mitleid mit ihm, weil er auch aus niederem Stand kommt? Oder was sind da so die Beweggründe?
Gute Frage. Also erstmal finde ich den Namen Steely Pate ganz gut, und dass er in der dritten Person von sich spricht. Und er bietet ihm ja dann an, auch so ein bisschen die alte Rüstung quasi in, wie nennt man das, so als Pfand oder als in einem Pornshop quasi einzulösen, damit es da ein bisschen Rabatt gibt. Deswegen drückt er ja auch den Preis dann, habe ich so den Eindruck. Und ich glaube, hier der gute Steely Pate hat vielleicht jetzt nicht so viel Kundschaft, dass er da irgendwie einen Auftrag ausschlagen kann, oder? Kann das sein?
Ich glaube schon, dass der recht erfolgreich ist. Vor allem bei so einem Turnier braucht ja eigentlich jeder solche Dienste. Ich weiß nicht, wie viele Schmiede sonst noch da ist. Aber er ist, glaube ich, schon auch ein sehr, sehr guter Schmied. Zumindest wird es auch im Buch so dargestellt. Ich denke eher, dass er wirklich ein bisschen
Mitleid hat. Okay, aber es ist ja auch Zeitdruck da, ne? Weil er sagt ja, er braucht es, glaube ich, bis morgen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also ich meine, das ist ja dann auch eine Blitzarbeit einfach für ihn.
Ja, gut, er macht halt keine Schnörkeleien, ne? Das sagt er auch, dass er da wirklich dementsprechend effizient auch rangeht.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sehen ja auch am Ende der Folge, dass es ja doch auch bei diesen Kämpfen wahnsinnig krass zugeht. Ich glaube, der muss schon ganz schön viel Rüstung ausbessern und halt diesen ganzen Firlefanz oben wieder auf die Helme setzen.
Okay.
Genau. Aber er verkauft natürlich auch sein Pferd. Das Weiße haben wir schon gehört. Bjarne, wie hieß es?
Sweetfoot. Und er verkauft es halt, weil es jünger ist als Chestnut und dementsprechend ein bisschen mehr Geld bringen dürfte.
Ja. Aber er gibt noch ein bisschen mehr Geld, ne, zurück, damit er auch irgendwie ein bisschen, damit sie auch ein bisschen Heu und ein bisschen noch einen Apfel kriegt. Wir verlieren auch so ein bisschen unseren Dialogpartner, ne? Wir haben ja gesehen, dass eigentlich Dank auch immer sehr viel spricht mit Sweetfoot. aber jetzt ist es verkauft. Aber er will es vielleicht zurückkaufen. Wer weiß.
Verkauft oder verpfändet, ne? Also ich meine, das ist ja dann auch ein Unterschied. Also ich meine, wenn du jetzt bei Pornstars in der Sendung fährst, dann müsstest du da wahrscheinlich ein bisschen mehr Gebühr zahlen, um es auszulösen. Aber sollte er das Glück haben zu gewinnen, dann kriegt das ja vielleicht wieder.
Dann ist ja auch wieder die Frage, wie viel ist das Pferdepfand wert? Und deshalb, Hanna, hast du
25 Stacks.
Wie funktioniert die Währung jetzt in Westeros? Das müssen wir jetzt wirklich mal aufmachen.
Oh Gott, Björn, ich hatte so gehofft, dass du dich darum kümmerst. Ich habe nur irgendwo am Rande nochmal gehört, dass George R. R. Martin kein großer Zahlenmensch sei. Und ich glaube, das haben wir ja schon erfahren, auch wenn es so um Entfernungen geht, ne? Wie weit was entfernt ist. Und das, also ich habe irgendwie, glaube ich, in so einem Forum gelesen, dass das nie so 100%ig geklärt wird, wie viele Stacks jetzt irgendwie einen Dragon machen und wie viele, also wie das genau funktioniert, aber ohne Gewehr. Tief habe ich mich nicht damit beschäftigt, sorry.
Ich habe es halt auch komplett vergessen, also ich kann dich jetzt nicht verurteilen. Ich werde das dann wirklich diesmal zum nächsten Mal vorbereiten. Aber es kann natürlich auch sein, also Westeros erlebt ja auch so, weiß ich nicht, Kriege, Inflation, das wird den Wert wahrscheinlich auch ständig verändern. Vor allem über so Distanzen von Hot D bis Game of Thrones wird das wahrscheinlich wirklich ganz anders sein schon.
Also von 800 auf 600 ist ja schon mal ein guter Rabatt. Und dann, als er ihm irgendwie 2 Stacks gibt, dann sagt er ja, buys you a day oder sowas. Also ich meine, ja, macht daraus, was ihr wollt, wenn ihr irgendwie Finanzexperten seid oder so. Wie ist das in Westeros eigentlich? Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es uns natürlich auch an podcast@seenjunkies.de schreiben. Das würde uns natürlich auch Arbeit abnehmen.
Ja, ich finde, das klingt immer so verwirrend, wie so dieses englische System mit irgendwie Pennies und Pounds und
Dime.
Du,
und
genau, wenn das irgendwie 12 Nickel. Und dann brauchst du 18 von denen und 12 von dem, also irgendwas, was irgendwie durcheinander geht. Ich hatte mich nur die ganze Zeit gefragt, warum wir Dragons haben und warum das wertvollste, die wertvollste Münze ist, macht irgendwie Sinn, klar. Unter den Targaryens, aber warum haben wir Stacks? Weil ich meine, die Baratheons waren ja nie irgendwie Könige. Und die waren natürlich sehr close mit den Lannisters, mit den Targaryens, aber bis jetzt noch nie. Also seit Aegon's Conquest waren sie nicht König.
Interessant.
Ja, stimmt eigentlich.
Aber sowas wie King of the North oder sowas, also so ein Unterkönig oder so, muss doch bestimmt...
Ja, sie waren, haben halt die Stormlands regiert, ne, klar. Mhm. Aber dann kam halt Aegon, ne, the Conqueror, und er hatte ja, wie gesagt, so einen Halbbruder, glaube ich, der in Baratheon war. Aber König waren sie nicht. Erst bei, soweit ich weiß, erst nach Baratheons, genau, Sir Roberts Rebellion.
Ja, komisch.
Aber vielleicht, wer ist jetzt der Ausrichter des Turniers, wo wir uns aktuell befinden nochmal?
Lord Ashford.
Und der ist aus welchem Haus?
Ashford.
Okay, also ich dachte, vielleicht gibt es da noch ein höheres oder so.
Ich glaube,
genau, wir sind ja weiterhin da in der Reach, ne? Ja, genau. Und ich glaube, das führende Haus sind die Tyrells weiterhin.
Genau.
Okay.
Ja, da gehen wir nächste Woche dann nochmal tiefer rein. Also dann finden wir nochmal raus,
warum ist das so was wie so eine regionale Währung oder sowas. Ah, ja. Oder wenn,
wisst ihr? Ja, vielleicht.
Genau. Wie so Franc oder so. Oder damals, wie hieß es in Italien? Lira oder irgendwie sowas. In
25 Schmeckles.
Richtig.
Genau, oder schreibt uns auch gerne, wenn ihr da irgendwie die Münzexperten seid aus Westeros. Hm? Sehr, sehr gern. Tja, aber dann kommt schon, erklingt das Horn und das Turnier geht los. Und ich fand auch sehr schön, wie man in der Folge dann auch so ein bisschen so die Begeisterung und die Aufregung spürt, finde ich, wenn es losgeht. Also ich war dann auf einmal total drin. Ihr auch?
Ja, ich glaube, das war wahnsinnig. Ich glaube, das war wahnsinnig wichtig, dass sie die erste Turnierszene gleich nailen sozusagen, weil das einfach in der ersten Staffel ein ganz, ganz entscheidender Punkt sein wird. Das sind halt die Action-Pieces, die sie uns bieten können, wo sie halt sonst wenig haben, weil es eben keine Drachen gibt oder sonst irgendwelche großen Schlachten oder so. Es ist alles hier auf dem Turnierplatz und ich fand, die erste Szene war schon richtig stark inszeniert. Vor allem auch so in dieser Dämmerung, dass es schon so dunkel ist, finde ich, hat auch richtig gut zu dieser sehr, sehr heftigen Atmosphäre beigetragen und genau wie du auch gerade meintest, so dass man so auch mitgerissen ist und vor allem auch zu sehen, wie Egg mitgerissen ist und ich fand das so süß, wie er auf den Schultern von Dank sitzt. Es hat mich so gefreut, irgendwie zu sehen und ich war richtig begeistert von der ersten Szene. Was denkst du, Adam?
Und er kennt sich natürlich super aus, was so diesen ganzen Gossip da angeht. Also man hat so den Eindruck, als hätte er irgendwie so, weiß nicht, das Äquivalent zu Trading Cards oder sowas von den Rittern oder von den Herrschaftshäusern oder so, der hat ja super viel Knowledge dazu, was natürlich auch vielleicht wieder irgendwie ein Hinweis dazu sein könnte, was mit ihm los ist oder so, oder wer vielleicht in Wirklichkeit ist, weil das hat ja auch die erste Episode aufgemacht, dass er nicht unbedingt die ganze Wahrheit sagt, wer er ist, ne? Und ja, ich glaube, das gibt uns so ein paar kleine Krumen an Hinweisen, die man dann schon zusammensammeln könnte. Irgendwoher muss er das Wissen ja haben. Also, oder er ist halt wirklich, weiß ich nicht, ob du als Normalo dann quasi so viel Wissen über irgendwie Ritter dir aneignen kannst, weiß ich nicht.
Wir sehen dann aber auch schon einen Lord, und zwar einen Lord Tully, also ein mit einem Fisch, ne? Nicht nur in der Hand, sondern auch auf seiner Rüstung. Das sind hier die, wie haben wir sie nochmal genannt? Die Wasser, nee, wie haben wir sie?
Fischköpfe?
Die River, also,
Fischköpfe?
Oder nee, die Fischköpfe waren ja die oben da, weißt du, die Krakens.
Ja.
Also die Riverlands, ne? Die Herrscher der Riverlands. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das ist Lord Magda Tully, der da den Fischkopf abbeißt. Und ich weiß gar nicht, habt ihr euch noch mit mal beschäftigt, wie so ein Turnier eigentlich genau funktioniert?
Adam?
Also es gibt ja verschiedene Turnierbäume, ne? Also ich meine, du kannst irgendwie alle gegen alle machen, du kannst Last Man Standing machen, du kannst irgendwie Round Robin machen, wo dann irgendwie der gegen den oder sowas antritt. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Westeros organisiert wird.
Ja, auch immer unterschiedlich. Da haben wir auch schon bei Hot D verschiedene Sachen gesehen. Bei Game of Thrones haben wir auch schon Turniere gesehen. Hier haben wir jetzt einen Modus, den wir, glaube ich, so noch nie gesehen haben in Serienadaptionen, dass halt 5 gegen 5 antreten immer. Und es gibt nämlich 5 auf der einen Seite, das sind die sogenannten Recken. Und die vertreten halt diese junge Lady von Ashford, die wir dann einmal sehen, die Dank da so gemobbt hat. Weil ihr zu Ehren wird halt das ganze Turnier ausgerichtet, weil sie irgendwie Namenstag hat. Und da werden halt am Anfang dann 5 Ritter gewählt, die sie vertreten. Ich glaube, da sind irgendwie auch ihre 2 Brüder dabei. Ich weiß nicht, ob es in der Serie auch so ist, aber im Buch auf jeden Fall. Und dann dürfen halt die gegenüberliegenden Ritter nach und nach versuchen, irgendwie Plätze dort einzunehmen und selber recken zu werden, wenn sie die halt besiegen in diesem 5er-Modus. Oder, Hannah? Habe ich das so ungefähr richtig gesagt?
Genau. Auf Englisch, glaube ich, sind es immer die Champions, ne? Und da gehört auch hier Lord Leo Tyrell, ne? Den wir schon genannt hatten am Anfang der Folge dazu. Sir Humphrey Harding. House Harding sind immer die mit diesen Karos, dieses gecheckerte Karo-Muster auf den Schildern. Und Prince Velaryon Targaryen, den wir auch kurz sehen. Das ist nämlich der älteste Sohn von Baelor.
Baelor?
Mhm. Genau, Adam. Und hier in dem ersten Modus werden diese 5 Champions herausgefordert von einem Lannister, Sir Talbot Lannister, dem Laughing Storm, Sir Lionel Baratheon, ne? Natürlich immer erkennbar an dem Stag, an dem Hirsch und an dem Geweih, von Daemon Lannister, wieder ein Lannister logischerweise mit dem Löwen auf Rot, von dem genannten Tully mit dem Fisch. Und wir sehen noch ein Haus, was wir auch kennen sollten. Adam, wir sehen einen Turm, der oben eine Flamme drauf hat. Erinnerst du dich, was das ist?
Oh nee, an Turm dachte ich jetzt Hightower, aber ich weiß nicht, ob das jetzt...
Sehr gut.
Das war meine einzige Assoziation.
Awesome.
Wirklich? Ja. Ach so.
Die Hightowers gibt es natürlich auch. Und das sind die fünf Herausforderer. Und habt ihr im Endeffekt auch gesehen, wer wen besiegt? Oder irgendwas noch aus dem Kampf in Erinnerung?
Nee, da bin ich tatsächlich, also da gut, dass es solche Podcasts gibt oder solche Zusammenfassungen, weil ich würde es tatsächlich wenig oder nicht so richtig mitbekommen.
Ja, ich fand es auch relativ unübersichtlich. Ich glaube, es ist in der Folge auch noch gar nicht so wichtig, weil wir, glaube ich, noch weitere Turniere sehen werden, wo es dann wirklich auch so auf die Crème de la Crème dann irgendwann hinausläuft, wo dann vielleicht auch Dank mitmischen darf oder auch Lower Knights, die sich da bewerben können. Hast du, Hannah, hast du da so die Endresultate bekommen?
Genau, ich habe sie da, aber genau wie ihr sagt, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich glaube, was schon wichtig ist, ist, wir sehen ja hier den Blumen-Knight, ne, Leo Tyrell, der ja auch, wie heißt der nochmal, Longthorn, ne? Wir sehen, wie er so vom Pferd gestoßen wird, beziehungsweise sogar fast ausweicht, weil jemand da in seiner Bahn liegt. Dann springt er auf ein fremdes Pferd, kann sich so runterbeugen, nimmt das Schild auf von einem anderen, was da irgendwie jemand fallen gelassen hat, nimmt sich eine neue Lanze und besiegt dann auch seinen Gegner. Und Dank natürlich, der das sieht, dem wird natürlich auch erstmal bewusst, dass er eigentlich überhaupt keine Chance hat hier. Irgendwas zu reißen. Also gerade wenn es um so Leute geht wie Lord Leo Tyrell, das kann er natürlich gar nicht leisten. Also erstmal ist er riesig und ich denke ja, so ein Riesen auf dem Pferd mit einer Lanze zu treffen, ist natürlich einfacher als irgendwie jemand kleineren. Und er hat natürlich gar nicht das Training, die Ausrüstung oder irgendwie auch die Erfahrung. Ne? Also das, was die Lords da irgendwie machen jedes Mal, wenn sie zu den Turnieren fahren, diese Erfahrung hat er ja gar nicht. Er ist ja ein kompletter Anfänger.
Ja. Und Egg merkt es, glaube ich, auch, dass er halt auch zu klein ist, um diese Lanzen zu tragen. Er schaut ja dann auch so auf seine kleinen Hände.
Total, ne? Also, dass die beiden natürlich totale Außenseiter sind. Und ich meine, hier Dank kriegt er fast wie so eine Panikattacke, wenn er das sieht. Würde ich ja auch kriegen, wenn dein ganzes Hab und Gut darauf gewettet wird, dass du irgendwen besiegst von diesen Leuten und realisierst, dass du eigentlich zero Chance hast.
Ja. Ist denn, was ihr jetzt gesagt habt mit dem Modus, mit den 5 gegen 5, ist das jetzt komplett so für das Turnier dann angesagt oder ist es sozusagen, es gibt ja manchmal so ein Vor-Event und dann gibt es irgendwie Prä-Kämpfe und dann vielleicht so den Main-Event, ist es dann vielleicht am Ende 1 gegen 1 irgendwann oder wird es dann tatsächlich jetzt so die ganze Zeit auf 5 gegen 5 hinauslaufen? Weil ein Gewinner muss ja dann da sein, dachte ich mir, oder? War das nicht so eingeführt worden?
Es müssen am Ende 5 Gewinner sein, weil dann gibt es noch so eine Zusatzregel, dass eben die 5, die es dann wirklich sind, müssen dann am Ende entscheiden, ob diese Lady, die sie ausgewählt hat, es auch wert ist.
Also also kein Last Man Standing.
Nee, genau.
Genau, die bestimmt dann die Beauty, glaube ich, ne? Wie heißt sie nochmal? Es gibt so einen Ausdruck für die Lady am Ende.
Ja, komme ich gerade auch nicht drauf, aber ja, sie könnten halt diese Gwen Ashford da sehr, sehr bloßstellen. Und sie hätte es auch ein bisschen verdient.
Oh. Sie ist aber 13. Ich denke ja immer, was für ein Brad war man vielleicht mit 13?
Ich weiß nicht. Ich habe keine erwachsenen Männer gemobbt.
Du warst auch keine Prinzessin oder Erbin oder sonst irgendwas.
Genau, und die letzte Szene natürlich, ne, wieder am Feuer, auch sehr süß. Ne? Egg kämpft dann auch, muss ja auch sehr beeindruckend gewesen sein, ne, als Kind einfach so ein Turnier zu sehen. Und Dank wird natürlich auch nochmal klar, also abgesehen davon, dass er kaum eine Chance hat bei diesem Turnier, auch natürlich die Erkenntnis, dass sich niemand an Sir Arlen erinnert und dass er natürlich mehr leisten möchte, als der Arlen vielleicht jetzt in dieser Welt hinterlassen hat und dass er halt sein Vermächtnis, ne, Hinweis, Episodentitel ist und beißt dann in das Hardsold Beef, was natürlich er auch wahrscheinlich darstellt, oder? Also er ist ja sozusagen das Hardsold Beef.
Ja, sehr metaphorisch, ja, genau. Ja, ich mag aber auch irgendwie diese neue Sandwich-Struktur, die sie da etablieren, dass wir am Anfang immer einen Teil aus Danks Vergangenheit mit Arlen haben und am Ende immer so ein bisschen seine Zukunftsträume, so am Lagerfeuer mit Egg, dass wir da jetzt wieder enden. Das finde ich irgendwie eine ziemlich schöne, einen schönen Aufbau, wo ich hoffe, dass sie es noch weiterhin so machen.
Ich finde die letzten Worte immer irgendwie ganz interessant tatsächlich, so dass die darauf, also dass es gar nicht so richtig so Cliffhanger-mäßig ist, sondern halt wirklich so mit so einem Statement endet bisher in den ersten beiden Folgen. Ja.
Stimmt, und alles ist auch sehr so wholesome, ne? Man fühlt sich so warm und eingepackt und auch schön, dass man irgendwie so jemanden hat, für den man irgendwie sein kann. Bei Game of Thrones war es ja immer irgendwie, keine Ahnung, Intrigen und der gegen die und die gegen den und man wusste gar nicht, wie man jetzt irgendwie, wer überhaupt gut und böse ist. Und hier finde ich, ist sehr, sehr klar, wer eigentlich gut ist. Also Sir Dank ist ein Guter unter diesen ganzen Arschlöchern.
Ja.
So, wie viele Frage? Schlongs oder Hardsold Beefs vergibt ihr?
Hey.
Ja, ich fand es eigentlich ganz nett, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr von den ganzen organisatorischen Dingen erfahren haben. Wie du es schon sagst, Hannah, manchmal ist es so ein bisschen Videospiel-Quest-mäßig, dass er erstmal irgendwie, ich brauche Rüstung für so viel Stacks und kannst du mir die malen oder ich brauche einen neuen Schild und das, ich brauche neue Infos, wer sind eigentlich die Teilnehmer, all das. Das ist, glaube ich, noch nötig am Anfang der Serie, dass das so ein bisschen etabliert wird und das finde ich gut. Ich mochte, dass es so ein Action-Set-Piece gab mit dem Jousting, das uns dann mal so ein bisschen auch die Stakes erklärt hat, in der wir uns jetzt befinden und auch, wo sich Dank befindet. Ich mag immer noch deren Interaktion von Dank und Egg und ich mag jetzt auch Tenzel so als weitere Komponente, die vielleicht irgendwie noch ins Spiel kommen könnte. Und ansonsten, ja, der Mix aus Arschlöchern und netten Leuten ist ja noch ganz gut in der Balance tatsächlich. Manchmal habe ich so den Eindruck und deswegen, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Bewertung. Es ist manchmal noch ein bisschen ereignislos im Vergleich so zu früheren Game of Thrones oder House of the Dragon Sachen. Deswegen vielleicht so 3,5 bis 4 bin ich diesmal wieder mit dabei. Also jetzt nicht so ultra begeistert oder so, aber es ist immer noch sehr unterhaltsam und kurzweilig, finde ich. Und mal was anderes als die anderen beiden Serien.
Ich glaube, ich wäre bei 4 tatsächlich. Ich glaube, für den Pilot habe ich so 4,5 gesagt, einfach weil wir auch betont haben, dass es als Pilot wirklich genial war, also als eine runde Episode. Ich bin immer noch total begeistert, weil es einfach genau die Adaption vom Heckenritter ist, die ich mir immer so ausgemalt habe. Also das, finde ich, macht Ira Parker extrem gut, dass er dann auch immer wieder gute eigene Einfälle bringt, so wie jetzt die Tauziehen-Szene. Oder aber auch andererseits total buchtreu bleibt in der Baylor-Szene mit dem Gespräch, was ich vorhin meinte. Haben wir auch, glaube ich, in der letzten Woche so ein bisschen die News bekommen, dass George R. R. Martin ja mit dem Showrunner bei Hot D ziemlich zerstritten ist. Und ich glaube, irgendwie Ira Parker versucht gerade umso mehr zu betonen, dass er hier wirklich auf seiner Seite steht und diese Bücher eben auch ernst nimmt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, wo ich ein bisschen irgendwie meine Probleme mit hatte, ist, dass der Humor halt wirklich ein bisschen off ist. Also ich glaube, Humor ist jetzt nicht Ira Parkers Stärke. Das ist dann eher noch die Schauspieler Cleffy und Dexter Sol Ansel das irgendwie noch gut verkaufen. Aber so die geschriebenen Gags finde ich jetzt nicht super. So ein Moment, den ich auch ganz komisch fand, war dieses, hier ist der große Thronfolger Baelor, ah ja, und Maker, sein Bruder. Das finde ich, das ist einfach so ein bisschen billig. Das ist so eher so Sketch-History-Level an Humor. Was denkst du, Hannah?
Are you Dingens here, Balerion? No, then move the fuck away. Das fand ich irgendwie ganz witzig so als Dingens. Aber ich glaube, man muss halt auch so ein bisschen, sorry, bevor du gleich kannst, Hannah, man muss, glaube ich, auch so ein bisschen, weil wir es halt mit den etwas pöbligeren Leuten zu tun haben, auch den pöbligeren Humor rausholen. Deswegen kann ich das so ein bisschen verstehen, warum man das macht. Aber ja, es ist halt manchmal so dieser eine Moment, der so ein bisschen zu sehr über die Grenze geht, der dann halt einen so rausholen kann tatsächlich. Und das verstehe ich auch. Das ist halt immer so, sorgt für Kontroversen, aber vielleicht ist es auch genau das, was sie dann wollen, dass es so in Erinnerung bleibt. Ich weiß es nicht.
Genau, wir hatten ja schon gesagt, dass George R. R. Martin auch wirklich wollte, ne? Dass dieser Humor, dieses Quirkige auch auf jeden Fall Teil der Serie ist. Also ich glaube, das ist gar nicht so sehr auf Ira Parker Smith gewachsen, sondern wirklich George R. R. Martin hat da sehr nach gebeten und das ist eigentlich, glaube ich, sogar fast, also das war die Auflage auch diesbezüglich. Mein Humor ist es weiterhin auch gar nicht. Ich tue mich damit sehr, sehr schwer, so ein bisschen ähnlich wie bei Bjarne. Ich werde da immer wieder rausgerissen und brauche es auch nicht. Ich verstehe den Punkt, Adam, den du gabst, ne, dass wir natürlich jetzt hier so in diesem bisschen rougheren, erdigeren, ne, auch bei einem anderen Publikum natürlich sind, also in der Serie von diesem Turnier, dass es da natürlich auch viel derber einfach zugeht. Aber derbe muss bei mir nicht so klamaukig sein, keine Ahnung. Also ich finde es die, genau, der Witz driftet halt ins Klamaukige und nicht ins Derbe. Komischerweise. Also das ist bei mir so ein Unterschied, der bei mir nicht ganz sitzt. Deswegen würde ich auch Bjarne recht geben, dass ich eher 4 Sterne vergeben würde, denn sonst fand ich die Episode auch wahnsinnig rund. Also es war einfach eine wahnsinnig schön geschriebene, runde Episode, die durch den Titel und durch die letzte Konversation einfach einen wahnsinnig schönen Abschluss hatte. Und diese Turnierszenen sind natürlich Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, wie die das gedreht haben mit den Lanzen. Mhm. Also und den Pferden, ne? Also natürlich wurden keine Pferde verletzt und so. Aber das muss ja eine Wahnsinnsszene auch gewesen sein, ne? Ihr sagtet ja schon so im Halbdunkel, vielleicht auch, dass man nicht so viel sieht. Aber das war schon toll. Und wie gesagt, diese Stimmung ist auch auf jeden Fall übergesprungen auf mich. Also ich war auch komplett in diesem Turnierpublikum einfach drin. Ja, deswegen. Also ein Tick schwächer vielleicht als der Auftakt, aber weiterhin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch weiterhin, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie die Serie ankommt. Also ich habe das Gefühl, bei den Game of Thrones Fans kommt sie gut an. Aber so im Gro habe ich das Gefühl, also in meiner Bubble merke ich noch nicht jetzt irgendwie viel Buzz. Also ich habe jetzt zwar...
Hat HBO Max eine Top 10 eigentlich schon auf der App? Wissen wir das?
Nee, habe ich neulich auch nachgeschaut.
Ich habe keine gesehen, meine ich.
Ja. Mhm. man sieht halt bei Amazon, die haben ja auch Fremdinhalte, so wie von Channels wie jetzt HBO, Apple, Paramount und so. Da hat man so ein bisschen Gefühl, da ist Night of the Seven Kingdoms gerade auf Platz 1. Aber ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist.
Mhm. Ich meine auch, dass ich eine News in US gelesen habe, dass die Abrufe sehr gut waren. Also ich glaube,
die hatten wir auch bei Serienjunkies gemacht, tatsächlich.
Ja. Ja, genau, ich glaube 6 Millionen oder so in US, ne? Und ich glaube, dass es angeblich der dritterfolgreichste Serienstart gewesen sei für HBO Max und HBO oder Max insgesamt. Wobei die anderen Serien aber nicht genannt wurden, was ich ein bisschen verwirrend finde.
Eine ist The Last of Us auf jeden Fall. Da hatten wir auch mal die Zahlen, dass das 32 Millionen insgesamt waren über so einen längeren Zeitraum und auch relativ stark gestartet ist.
Genau, aber ich glaube, die 32 können wir jetzt nicht direkt mit den 6 vergleichen, weil das nur ein anderer Zeitraum und andere Territorien. Ich glaube, das war es nur US. Also ich glaube, die Abrufe müssen schon gepasst haben. Ne? Zweite Staffel ist ja auch schon längst bestellt. Trotzdem, wie gesagt, so in meiner, weißt du, wenn ich daran denke, auch in der ersten Staffel von House of the Dragon, was ich da für Memes hatte und für, weißt du, in meinem Insta-Feed und sowas, das habe ich gerade gar nicht. Ja. Habt ihr das?
Nee, sehe ich tatsächlich auch wenig bei The Night of the Seven Kingdoms.
Ja, da haben wir tatsächlich.
Aber es könnte ja noch kommen.
Da haben wir aber auch Zahlen, die wir vergleichen können, weil Hot D ist damals in Staffel 1 mit 10 Millionen ungefähr gestartet. Und wie du schon sagtest, Night of the Seven Kingdoms jetzt mit 6,7. Also Hot D ist auf jeden Fall nochmal eine Marke größer. Andererseits muss man aber auch sagen, Hot D ist halt auch doppelt so teuer, ne? Mit den Dracheneffekten. Ich glaube, da haben wir immer die Marke von 20 Millionen pro Episode. Und bei Night of the Seven Kingdoms sind halt nur 10 Millionen. Dementsprechend kann HBO da auch ganz andere Erwartungen, denke ich, anlegen. Also nicht so hohe.
Wobei man auch sagen muss, dass jetzt so in den letzten 4 Jahren ja auch die Reichweite von HBO Max gestiegen ist. Ne?
Ja, stimmt auch wiederum. Ja, schwierig.
Also mehr Subs, ne? Ja. Aber deswegen, also würde mich auch interessieren, vielleicht wie ihr das da draußen seht. Also merkt ihr diesen Buzz, dass wir gerade eine Game of Thrones Serie eigentlich haben, dass sozusagen auch der Mainstream davon irgendwie Bescheid weiß und drüber spricht und vielleicht es auch schaut in Deutschland? Schreibt uns da auch gerne an podcast@serienjunkies.de oder natürlich via Social. Wo kann man euch denn da noch folgen? Adam zum Beispiel in Social.
Ich bin vor allem bei Instagram awesomeaunt, auch irgendwo bei Threads und X aktiv, aber nicht so doll. Deswegen lieber bei Instagram anschreiben, wenn irgendwas ist. Und euch, wo findet man euch?
Mich findet ihr bei Blue Sky unter meinem Namen Jane Bock. Und da sind mir letzte Woche unter meinem Post zu dem Podcast tatsächlich 2 OGs hier aus dem Serienjunkies Game of Thrones Podcast reingerutscht, was mich sehr gefreut hat. Also falls das ein Anreiz für euch ist, zu Blue Sky zu gehen, kommt da mal her. Wo findet man dich, Hannah?
Genau, ich bin @MediaWhore und wir machen uns weiterhin oder schicken uns auch gerne Gedanken, wie die Schilder aussehen könnten oder vielleicht auch wie eure Schilder aussehen könnten. Finde ich immer sehr, sehr schön. Und wie gesagt, falls ihr da irgendwie Münzkenner oder Kennerin, Experte seid, schickt uns gerne auch, wie das Geldsystem in Westeros funktioniert und auch hier das liebe Pferdemädchen. Vielleicht würdest du uns gerne noch irgendwie kurz was schreiben, was es mit den Pferden aufhört und ob man jetzt ein Turnierpferd wie Thunder auch wirklich beladen oder auch normal reiten kann und so durch die Welt. Das würde mich auch mal interessieren.
Numismatiker heißen sie, glaube ich. Sorry. Münzkunden sind Numismatiker, falls wir da welche in die Kartei kriegen.
Oh, das wäre nice. Stimmt. Sehr schön. Und ansonsten bleibt natürlich gesund. Passt auf, rutscht nicht aus bei dem ganzen Glatteis. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.